Ja, lass es Himmel auf Erden werden, haben wir vorhin gesungen. Vielen Dank dem Lobpreisteam. Wir haben so viel davon gesungen, wie Jesus sein Reich bauen will. Und wisst ihr was? Wir stecken da mittendrin mit dem heutigen Thema. Ja, wie gefällt euch die Serie zur Bergpredigt denn bis jetzt? Ich bin sicher, ihr hattet euch speziell gefreut auf die Passage der Seligpreisungen, die wir in den vergangenen Wochen gehört haben. Da steckt so viel Gutes, aber irgendwie auch Geheimnisvolles drin für uns alle. Und wenn ich euch jetzt sehen könnte, dann würde ich euch fragen, wer weiß, was als nächstes kommt? Wer hat vielleicht schon ein bisschen gespienzelt in der Bibel, was denn das nächste Thema ist? Oder vielleicht habt ihr es auch meinem WhatsApp-Status entnommen. Wir werden es heute mit Salz und Licht zu tun haben. Ein gewaltiges Statement von Jesus, das in der Kirche sehr stark, aber auch darüber hinaus in der ganzen Welt zu einem geflügelten Wort geworden ist, Salz und Licht. Jesus verwendet hier zwei absolut alltagstaugliche Bilder, wie wenn er ganz sicher sein möchte, dass jeder, der zuhört, sicher versteht, was er sagen möchte. Und wir verbinden das in unserem Kopf sofort mit einem Haufen von Gedanken und Erinnerungen, mit Erlebnissen. Jeder von uns kennt Salz und Licht. Wir haben schon viel dazu gehört, von beidem reicht nur wenig aus, um einen Effekt zu haben. Salz merkt man eher, wenn es fehlt oder zu viel ist. Beides kann man irgendwie nicht kaputt machen, ist unzerstörbar. Und mir kommt unweigerlich der Realfächerunterricht in den Sinn. Salz als eine chemische Verbindung, man kann es aus Säure und Lauge herstellen. Licht als Welle oder und Teilchen, ein Laserstrahl. So viel steckt in diesen beiden Begriffen drin, auch heutzutage noch. Aber wir wollen uns in diesem Moment ganz neu auf diesen Text einstellen. Und vielleicht ist es dazu notwendig, dass wir unsere bisherigen Erkenntnisse und Erfahrungen zum Thema etwas hinten anstellen und gespannt sind, was der Heilige Geist uns heute Neues vielleicht oder Weiteres zu dieser Bibelstelle weitergeben will. Ja, wenn ich vorhin so rühmlich über die Seligpreisungen gesprochen habe, habe ich da nicht irgendwie nur die halbe Wahrheit gesagt? Ja, irgendwo geheimnisvoll sind diese Aussagen von Jesus schon, aber sie fühlen sich zumindest auf den ersten Blick teilweise nicht gerade so romantisch an. Leid tragen, hungern, dürsten, verfolgt, geschmäht werden, verleugnet werden. Ja, wir haben in den vergangenen Wochen verschiedene gute Erläuterungen von Oliver hören dürfen, was in den Seligpreisungen für uns so Gutes drinsteckt. Und trotzdem finde ich es so ausgesprochen gnädig und ermutigend, wie nach dieser so zentralen, einleitenden Passage Jesus seine Jünger so richtig aufstellen und ermutigen möchte. Und so lesen wir im heutigen Text, in Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Da steht: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es hinausschüttet und von den Leuten zertreten lässt. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es dann allen, die im Haus sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Soweit der gesamte Text von heute. Wow, was für eine Ermutigung! Jesus vergleicht seine Jünger hier mit Salz und Licht, zwei Dingen, die in der Zeit damals absolut einen Wert hatten und wichtig waren. Dinge, die das tägliche Leben der Jünger geprägt haben. Sie waren immer wieder damit konfrontiert. Einiges in ihrem Leben hat sich um diese beiden Elemente ist falsch, aber ich verwende jetzt doch dieses Wort, um die Weise Elemente gedreht. Und mit dieser ermutigenden Feststellung, ihr seid, scheint gar nicht viel Druck in diesem Wort zu liegen, sondern mehr eine Erklärung, schlicht, zur Situation seiner Nachfolger. Ja eben, den Sanftmütigen, denen, die nach Gerechtigkeit hungern, den Barmherzigen, denen, die reinen Herzens haben und Gott schauen, den Friedfertigen, aber auch den Verfolgten. Offenbar scheinen diese Umstände einen Zusammenhang zu haben damit, dass wir Salz und Licht sind. Zum einen scheint unser von Gott veränderter Charakter und die Einstellungen eine absolute Basis, eine Grundlage dafür zu sein, Salz und Licht zu sein und auf der Erde wirksam zu sein. Und wir sehen durch die ganze Bergpredigt hindurch verschiedene Beispiele auf die Art und Weise, wie Jesus eben auf sein Reich auf dieser Welt ausbreiten möchte. Mit einem Ansatz der Liebe, der für die Welt völlig fremd erscheint. Und doch scheint dieser friedfertige Ansatz der Liebe so polarisierend, so herausfordernd zu sein, dass Jesus nach den Charaktereigenschaften und Einstellungen der Seligpreisungen darauf hinweist. Das klingt alles gut, aber seid euch bewusst, ihr werdet wegen mir und der Liebe, für die ihr steht, ins Lächerliche gezogen, verfolgt werden. Für viele klingt diese Message zu fremd, zu bedrohlich, zu neu, zu verändernd, dass sie sich lieber sicherheitshalber dagegen entscheiden, als dem weltverändernden Plan von Jesus überhaupt eine Chance zu geben. Es klingt für mich so, diese Worte, wie wenn Jesus den Trauenden, den Sanftmütigen, den Barmherzigen, den Friedvollen, denen, die rein sind, die gottesfürchtig sind, diese scheinbaren Schwächlinge, wenn wir die Wörter nehmen, wie wenn er diese Menschen ganz neu zur Welt verändern, einsetzen will. Das, was Gott mit den Menschen schon seit jeher machen wollte, er erneuert quasi den Auftrag gegenüber seinen Nachfolgern, den er zuvor schon den Menschen ganz zu Beginn gegeben hat oder den er auch dem Volk Israel gegeben hat, die Welt zu einem göttlichen Guten zu gestalten. Und er macht klar, dass die weltverändernde Eigenschaft von Jesus' Nachfolger Auswirkungen hat, die zum Schluss ein zentrales Ziel haben, nämlich dass Gott, der Vater, verherrlicht wird und die Menschen ihn preisen, aus Begeisterung, aus Dankbarkeit, weil es das ist, wozu wir Menschen, jeder von uns, berufen sind, Gott zu preisen. Ja, ihr seid es. Wir wollen uns diese Eigenschaften etwas genauer anschauen, wie denn Gott auf diese Welt Einfluss nehmen will. Und Jesus beginnt mit: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr Salz, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid von dieser Welt, von dieser Erde. Aber ihr seid nicht einfach Erde, ihr seid Salz. Und ihr habt eine Aufgabe. Es braucht's, euch braucht's. Womit sonst soll man salzen? Salz war in der früheren Zeit sicher wertvoller als heute, auch wenn es heute, wenn es fehlen würde, sehr wertvoll wäre und würde für ganz viele Dinge verwendet. Offenbar wurde es im Zusammenhang mit Feuerstellen verwendet, das war für mich neu, dort wurde es offenbar auch verbraucht und natürlich auch zum Kochen. Aber obschon wir dieses Bild vom Kochen eigentlich gerne für uns nehmen, denke ich nicht, dass Jesus hier darauf ansprechen wollte. Jesus will nicht sagen, ihr bringt der Welt die Würze oder ohne euch ist die Welt fade. Wie wenn es uns Menschen bräuchte, damit die Welt besonders schmackhaft werden würde. Und wenn schon, für wen denn überhaupt? Für Gott? Ist er auf uns angewiesen? Nein, die vielen Menschen, so unterschiedlich sind sie sind, die Gott geschaffen hat, die bringen schon die ganze Vielfalt, die ganze Würze, das Aroma auf die Welt. Wenn das eine Aussage hätte sein sollen, dann hätte es vielleicht auch ein anderes Bild gegeben. Jesus sagte zum Beispiel nicht, ihr seid der süße Honigtopf dieser Erde oder dieser Welt. Wir brauchen uns als Christen auch nicht in die Welt hinein aufzulösen, wie das beim Kochen ist, um damit den Appetit von jemandem zu erfreuen. Das würde ja irgendwie auch im Widerspruch zu diesem zweiten Bild des Lichtes stehen. Nein, eine wichtige Eigenschaft von Salz, gerade zu der Zeit von Jesus, war die reinigende und konservierende Wirkung. In einer Zeit ohne Kühlschrank und noch dazu in einer heißen Gegend würden viele Esswaren sehr schnell kaputt gehen, was mit Einsalzen von zum Beispiel Fleisch gut aufgehalten, gebremst werden kann. Diese aseptische Eigenschaft wurde zum Beispiel auch genutzt, um Wunden zu reinigen und Heilung zu unterstützen. Ihr habt das vielleicht schon selber erlebt, dass Wunden, die ihr euch im Zusammenhang mit Meerwasser oder so zugezogen haben, besser geheilt sind, solange es mehr oder weniger sauber war. Oder auch heute verwenden wir immer noch Salztabletten oder Salzlösungen in der einen und anderen Form, um Entzündungen entgegenzuwirken. Ihr seid das Salz der Erde. Diese Erde ist durch die Sünde zum Verfall verurteilt. Wir müssen nicht weit schauen, um zu sehen, dass vieles den Bach runtergeht. Negatives Unheil und Böses gedeiht und wächst und hinterlässt Schmerz und Leid, körperlich, seelisch und geistlich. Und dagegen möchte Jesus, dass wir als Salz wirken, dass wir einstehen, dass wir diesen Verwesungsprozess bremsen, dass er verlangsamt wird, damit Menschen die Chance haben, ihre Bestimmung zu erkennen, auch ein Stück weit Heil erleben dürfen, Heil von Jesus. Dass die Menschen eine Frische und eine Hoffnung erkennen dürfen. Du kannst dort, wo du bist, den Unterschied ausmachen, indem du dich getraust, gegen das Falsche aufzustehen oder Dinge richtig zu rücken. Und es ist mir, und ich glaube auch Jesus, wichtig, dass es dabei nicht um ein schmerzliches Salz in die Wunde streuen geht, sondern eben, dass hier seine Charaktereigenschaften so wichtig werden, dass wir liebevoll zum Guten hinweisen und ermutigen. In der Bibel finden wir eine andere Stelle, wo beschrieben wird von einer wohlklingenden Rede, die mit Salz gewürzt ist. Das klingt ermutigend, wohltuend und nicht nach Schmerz. Gerade jetzt erleben wir eine Zeit, in der vieles wirklich kaputt geht, in der wir Menschen, ich glaube alle von uns, ein Stück weit Schaden nehmen. Und ich möchte uns alle ermutigen, dagegen ganz praktisch tätig zu werden, damit Menschen nicht vereinsamen, damit Menschen einen Einkauf oder ein Mittagessen haben, damit Menschen die Decke nicht auf den Kopf fällt und sie erfahren dürfen, dass sie dir und Jesus wichtig sind, damit Menschen eine Hoffnung haben. Aber es geht nicht nur um ein Aufhalten und Bremsen. Jesus vergleicht seine Jünger ja nicht nur mit Salz, sondern auch mit Licht. So lesen wir darauf: Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. Also, genau genommen vergleicht uns Jesus hier mit zwei Dingen, mit Licht und einer Stadt. Und wir erkennen schon, wie beim Salz, da ist eine Dringlichkeit. Da geht es um einen klar erkennbaren Unterschied. Ihr seid das Licht der Welt. Kommt uns das nicht irgendwo bekannt vor? Ja, in der Bibel lesen wir sehr viel vom Licht. Und dabei ist meistens von Jesus die Rede. So sagt Jesus von sich selbst: Ich bin das Licht der Welt. Und wir werden später noch den Rest von diesem Vers anschauen. Offenbar scheint da ein direkter Lichtzusammenhang zwischen Jesus und seinen Nachfolgern zu sein. Wenn Jesus einen Vergleich zwischen sich und uns herstellt, dann kann das schon eine ziemliche Herausforderung, um nicht zu sagen vielleicht eine Überforderung, darstellen. Aber auch da ist Jesus entspannt. Er weiß um die verändernde Kraft der Nachfolge für unsere Herzen, dass der Heilige Geist in uns Frucht haben, bringen wird. Und so sagt er auch hier ganz schlicht, ihr seid das Licht. Es scheint, als müssen wir gar nichts mehr tun, als einfach an ihn zu glauben, ihm nachzufolgen. Ihr seid und ihr werdet gesehen. Es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Ja, eine Stadt auf dem Hügel, die sieht man. Da scheint es von unserer Seite her nicht mehr zu brauchen. Aber Moment mal, da widerspricht sich Jesus ja selbst. Zum einen sagt er, sie kann nicht verborgen sein und gleich im Anschluss, dass man das Licht nicht unter einen Scheffel stecken und einem Scheffel stellen verstecken kann. Okay, es ist offenbar also möglich, dass man das Licht schon versuchen kann zu verstecken. Aber die Absicht, das Naturell des Lichts, ist es nicht, in einem Topf zu verkümmern und vielleicht sogar an Sauerstoffmangel zu erlöschen. Nein, das Licht darf, es soll auf einen Leuchter gestellt werden, damit es im Haus leuchtet. Das Licht für die ganze Welt, nicht nur für Ausgewählte. Und tatsächlich lesen wir, dass diejenigen, die Jesus als ihren Retter aufnahmen, als Kinder des Lichtes bezeichnet werden. So schreibt zum Beispiel Paulus, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Ihr seid Kinder des Lichts. Jesus selbst zündet in uns dieses Licht an. Und wir dürfen uns als solche verhalten. Denn offenbar hat das Auswirkungen. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Auswirkungen, für die wir uns nicht schämen müssen. Gute Werke. Und wenn wir hier dieses Wort gut sehen und das genauer anschauen, dann meint es nicht einfach nur gut im Sinn von, ja, okay, gut, sondern darüber hinaus schön, anziehend. Schön, anziehende Werke. Es sind Früchte, die Gott durch uns hervorbringt. Werke der Liebe und des Glaubens, die wir teilweise auch gar nicht aus uns selbst erkennen oder tun können. Wir werden im Verlauf der Bergpredigt verschiedene Beispiele von solchen Werken begegnen. Sondern Gott selbst, der Heilige Geist, er befähigt uns, Licht zu sein, wenn wir ihn das lassen. Er hat aber auch das Copyright an den Werken. Er soll verherrlicht werden. Das ist absolut wichtig, auch wenn Jesus uns hier einen Auftrag gibt, der über das Nicht-Verstecken hinausgeht, so ist ihm die Ausrichtung wichtig. Es geht nicht darum, dass du dir seine Liebe oder Gnade oder sogar den Himmel durch irgendwelche Taten, die noch so gut sind, verdienen kannst. Einfach nicht. Sondern der Zweck der Taten ist der, dass Gott, der Vater, verherrlicht wird. Dass er groß gemacht wird. Von der Größe der Taten, von der Güte der Taten und von der Demut, der Herzenseinstellung von denen, die die Taten tun. Und ich glaube auch, dass es Jesus bei dieser ganzen Passage sehr wichtig ist, dass wir uns nicht einfach nur aufs Scheinen und schöne Worte konzentrieren, sondern dass diesem Scheinen auch Taten, gute Taten folgen. Fromme Worte, vielleicht sogar fromme, aber kalte Taten führen eher zu Abscheu als zu Annahme. Aber schöne, wohltuende Taten, die aus dem Herz herauskommen, gehen auch wieder ins Herz hinein und zeigen auf die Quelle des Lichts, auf Jesus. Weil das ist, genau das ist, was nötig ist. Es nützt nichts, wenn wir als Salz versuchen, die Zersetzung der Welt aufzuhalten. Die Welt, sie wird zugrunde gehen. Jeder von uns stirbt einmal. Wenn wir an dieser Stelle nicht einen guten Ausweg mit ewiger Perspektive zeigen können, dann ist das irgendwie nur fies oder deprimierend. Ja, und ihr kennt das. Wenn es so richtig dunkel ist, dann reicht ein kleiner Lichtblick, ein kleiner Lichtspalt, der den Weg weist, der Hoffnung gibt. Und es ist das, was wir als Kinder des Lichts sein dürfen. Wir dürfen, wir sollen das Licht, das Jesus ist, widerspiegeln. Wir dürfen auf sein Licht zeigen. denn sein Licht hat eine Hoffnung. So sagt Jesus von sich selbst, und ich wiederhole hier die Stelle von vorhin, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Dazu ist Jesus in die Welt gekommen, um uns statt Finsternis das Licht des Lebens zu geben. Finsternis kann eine Not sein, in der du steckst, vielleicht gerade heute. Angst, schlechte Gefühle, Ablehnung, Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit, aber auch schlechte Taten, die dich von Gottes Liebe trennen. Und die Mission von Jesus ist es, uns aus dieser Finsternis herauszuholen. Und wir dürfen mit unserem Licht hier hineinwirken. In die Finsternis leuchten, Hoffnung geben, hin auf Jesus. Denn so wohltuend vielleicht unsere vielen kleinen Lichter sind, werden sie nie den Durst stillen können, der in uns ist, nachdem sich unser Herz sehnt, sondern Jesus ist das Licht, das Wasser des Lebens, das diesen Durst für immer stillt. Er möchte jeden Menschen in die Freiheit führen. Und selbst Jesus spricht nicht nur davon, dass er unser Leben berühren will, sondern dass auch seine Taten und sein Auftrag Gott verherrlichen wird. Wie er das auch bei den Jüngern sagt, selbst der Sohn Gottes verherrlicht den Vater. Und ganz besonders verherrlicht Jesus den Vater dadurch, dass er eine Möglichkeit geschaffen hat, mit der wir sündigen Menschen wieder mit Gott zusammen sein können, wieder versöhnt werden, was ursprünglich gedacht war, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben dürfen. Das ist die absolut gute Botschaft, das Evangelium, für welches Gott seinen Sohn auf die Welt geschickt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott hat dich und mich geschaffen und hat uns unvorstellbar lieb. Er ist so von dir begeistert, und sein Wunsch ist es, mit dir in Ewigkeit zusammen zu sein. So sehr freut er sich, dich als Gegenüber zu haben. Aber leider haben wir Menschen uns da ein Problem angebrockt. Denn Gott, er ist heilig, er ist perfekt. Neben ihm kann nicht sein, dass nicht auch heilig ist. Aber in jedem Leben von uns gibt es Dinge, die uns von Gott trennen. Schlechte Taten, ungute Blicke, ungute Gedanken oder schlicht die Überheblichkeit, dass wir nichts mit dem zu tun haben wollen, der absolut nur das Beste mit unserem Leben vorhat. Die Bibel nennt dies Sünde. Und diese Sünde, sie trennt uns von Gott. So sehr Gott das auch schmerzt. Die einzige Möglichkeit, die Sünde auszulöschen, ist der stellvertretende Tod eines perfekten Opfers. Und Gott sehnt sich so sehr nach dieser Gemeinschaft mit uns. Der Schmerz ist so groß, dass er seinen Sohn auf die Welt geschickt hat. Er hat ein perfektes Leben ohne Fehler gelebt und er hat sich freiwillig stellvertretend für unsere Sünden in den Tod gegeben. Wir feiern nächste Woche Karfreitag. Jesus hat das, was er seinen Jüngern in der Bergpredigt bezüglich Salz und Lichtsein sagt, selbst vorgelebt. Er war vermeintlich schwach, er war sanftmütig, barmherzig, mit reinem Herz. Und er ließ sich scheinbar schwach an ein Kreuz genagelt auf einem Berg aufstellen, um dort stellvertretend für dich und mich, für uns alle zu sterben. Damit es alle Leute sehen, wie die nicht verborgene Stadt. Jeder hat es gesehen, dass der, der das Licht war, seine Mission am Kreuz vollbracht hat. Das Kreuz auf dem Berg, das Licht auf dem Berg, das uns den Weg aus der Finsternis leuchtet, in eine wunderbare Ewigkeit zusammen mit Gott. Das ist, was Gott uns anbietet. Das ist, was Jesus dir heute anbietet. Als seine Kinder dürfen wir als Salz die Welt bewahren, die Zersetzung bremsen. Wir dürfen als Kinder das Licht auf das eigentliche Licht zeigen. das aus der Finsternis ins ewige Leben führt. Und du, wenn du nicht weißt, ob du das Angebot, das Geschenk der Vergebung von Jesus für dich angenommen hast, dann stellt es sich für dich heute die Frage, heute und jetzt, nach der Entscheidung, wie du darauf antwortest. Du hast das Licht auf dem Berg gesehen und erkannt. Jetzt liegt es an dir, dazu Ja zu sagen. Wenn du erkennst, dass du von Gott getrennt bist und die Vergebung von Jesus für dich annehmen willst, dann kannst du das jetzt machen. Wenn du umkehren willst und möchtest, dass Jesus in dein Leben einzieht und das Steuer übernimmt, dann kannst du das jetzt machen. Von dir aus der Stube aus. Egal, was um dich herum ist. Und ich möchte dich dazu einladen. Wenn du das möchtest, dann kannst du jetzt mit mir zusammen dafür beten. Und Jesus wird dieses dein Gebet hören und wird in dein Leben kommen. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um diese Trennung von uns Menschen zu dir, Gott, zu überwinden, um uns mit dir wieder zu verbinden. Jesus, und du siehst, dass ich Schuld in meinem Leben habe, die nur du wegnehmen kannst. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du diese Schuld wegnimmst und ich möchte dein Vergebungsangebot für mich, für mein Leben in Anspruch nehmen. Vielen Dank dafür und ich möchte dich in mein Leben lassen. Du sollst neu der Herr von meinem Leben werden. Ich möchte dir nachfolgen und erleben, wie du Gutes in mir zum Vorschein bringen wirst. Jesus, ich danke dir und ich freue mich auf eine Ewigkeit zusammen mit dir. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet nun mit mir gebetet hast, dann würde es mich freuen, wenn du uns im Anschluss eine E-Mail oder ein WhatsApp schickst oder vielleicht auch in der gleichfolgenden Ministry-Zeit anrufst. Wir würden dir gerne helfen, als junges Kind von Gott laufen zu lernen, dich dazu begleiten. Denn eins kann ich dir versprechen, Gott hat dein Gebet gehört und der Segen von seinem Vater, er wird mit dir sein. Sei reich gesegnet.